SWR aktuell, mondial.
Herzlich willkommen zu SWR aktuell mondial. Mein Name ist Svetlana Magasowa.
Und ich bin Peter Beck. Hi.
Ja, ich glaube, die treuen Zuhörer und Zuhörerinnen, Peter, die kennen dich vermutlich schon. Weil, ich meine, wie viele Sendungen von SWR aktuell mondial hast du schon moderiert?
Das weiß ich nicht. Das sind etliche, aber noch keine so wie jetzt, nämlich eine mit einer Partnerin. Und die dann auch nicht mal anwesend ist.
Naja, aber trotzdem, ja, ich bin leider nicht anwesend, aber ich sitze mal wieder unter meiner Decke in Ulm für bessere Schallisolation, so wie die letzten zwei Folgen auch. Das bedeutet also, es ist nicht alles wie normalerweise, es ist noch nicht wirklich alles beim Alten, aber trotzdem, wir bewegen uns so langsam auf die Normalität, auf den Alltag zu. Peter, du warst ja auch neulich beim Friseur.
Also, das hat funktioniert, die Haare sind ab und der Kopf ist kalt.
Ja, aber wir sind ganz heiß auf die Folge, die jetzt kommt. Es geht nämlich um ein ganz besonderes Thema, was uns alle umtreibt. Und zwar um die besonderen Corona-Maßnahmen während der Corona-Zeit. Weil mittlerweile hören wir ja gar nicht mehr so viel von den Einschränkungen, sondern eher von den Lockerungen. Also in vielen Bundesländern öffnen die Schulen, die Museen, die Spielplätze, die Friseure eben auch. Und ja, Peter, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass die Welt gerade ganz vorsichtig, aber irgendwie schon aufatmet.
Das kommt jedenfalls in der Berichterstattung so rüber. In manchen Ländern gibt es ganz extremen Lockdown, in anderen sozusagen gar keinen. Und zwar so gar keinen, dass sich die Menschen sogar mehr Maßnahmen wünschen würden.
Sich mehr Maßnahmen wünschen, kann ich mir hier in Deutschland ehrlich gesagt gerade gar nicht vorstellen. Weil die Menschen haben ja hierzulande gefühlt immer weniger Lust auf die Corona-Einschränkungen, obwohl die Lockerungen ja eigentlich immer kommen. Aber viele fühlen sich halt in ihren Grundrechten stark eingeschränkt. Also am 2. Mai gab es ja zum Beispiel in Stuttgart eine größere Demonstration von wohl um die 5000 Menschen. Und die haben eben alle gegen diese Corona-Einschränkungen demonstriert.
Ich denke einfach, die Geschichte ist, dass wenn die uns ruhig halten, die haben irgendwas mit uns vor und das ist das, was nicht richtig fassbar ist.
Und nachdem die Regierung sich jetzt schon solche Maßnahmen rausnimmt, habe ich einfach mehr Angst vor der Zukunft als vom Virus.
Die Maßnahmen sind alle nicht mehr haltbar, weil die Covid-19-Welle rum ist, weil es vorbei ist.
Oh ja, es lebe die Verschwörungstheorie. Ich möchte fast sagen, eure Sorgen hätte ich auch gern. Aber naja, ich glaube, manche Länder trifft's ein bisschen härter.
Ja, ich würde ein bisschen differenzieren. Also ich kann schon verstehen, dass die Maßnahmen für viele nicht so einfach sind, weil die greifen ja schon auch sehr, sehr tief in den Alltag. Und ich meine, die drücken ja auch auf viele Existenzen hierzulande. Aber Peter, ich finde auch, wir müssen uns so ein bisschen lösen von unserer deutsch-europäischen Perspektive. Ja, aus der wir ja eigentlich auch alles bewerten, also quasi aus unserem eigenen Lockdown im Kopf. Und auch eben gucken, wie ist das in anderen Ländern? Also in Ländern, wo eben wirklich fast gar keine Maßnahmen vorgenommen werden. Oder in Ländern, wo wirklich richtig strenge Maßnahmen vorgenommen werden. Also extrem Lockdown ist. Das würde, glaube ich, helfen, unsere Situation aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Peter, du hast ja Bekannte und Freunde in Indien. Da ist der Lockdown ja tatsächlich ziemlich streng. Was erzählen die Menschen dort? Wie ist die Situation vor Ort?
Dort gibt es den Lockdown seit dem 25. März und es gibt ihn auf jeden Fall noch bis Mitte Mai. Der gilt für 1,3 Milliarden Menschen. Und die müssen alle zu Hause bleiben, wenn sie nicht gerade irgendwas sehr Systemrelevantes tun. Es gibt keine Inlandsflüge, es gibt keine Züge, es gibt kaum Busse. Und naja, 800 Millionen von diesen 1,3 Milliarden sind Leute in sogenannten informal jobs, also Tagelöhner, kann man auch sagen. Und wenn die heute nichts verdienen, haben die morgen nichts zu kaufen und nichts zu beißen. Ein Beispiel sind zum Beispiel die Autorikscha-Fahrer. Autorikschas, das sind diese Motorräder mit hinten einer Sitzbank drauf. Das ist ein tolles Gefährt. Ich liebe die Dinger. Da bist du immer an der frischen Luft, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber in den Metropolen gibt es ja keine. Ich bin die schon viel gefahren, aber du hast da immer alle Geräusche, Gerüche und alles um dich rum. Das ist wunderbar. Aber gut, im Moment fahren keine. Und wenn keine fahren, dann kriegen die auch keine Einnahmen. Die Leute haben ja auch keine Behausungen. Oftmals schlafen die auf ihren Gefährten, weil sie alles Geld, was sie zusammensammeln, eben ein bisschen für sich verbrauchen und den meisten Teil nach Hause schicken zu ihrer Familie. Diese Menschen haben große Panik bekommen. Die sind aus Delhi, aus Hyderabad, aus Mumbai, überall aus den großen Metropolen aufgebrochen, sind zu Fuß zu Zehntausenden in die Dörfer gepilgert, weil sie gesagt haben, bevor wir in der Großstadt verhungern, sind wir lieber bei der Familie. Und damit sind zehntausende Menschen dicht gedrängt, Schulter an Schulter zusammengelaufen. Das war genau das, was die Regierung nicht wollte.
Quasi, wenn schon Quarantäne, dann in der Familie und nicht alleine. So nach dem
Motto. So ungefähr, ja.
Peter, ich habe da neulich ein Facebook-Video gesehen. Ich weiß noch nicht, ob das nur so ein Social-Media-Fake-Video ist. Aber in diesem Video wurden Menschen von Polizisten mit Schlagstöcken ins Haus zurückgedrängt. Ist das wirklich so dort oder gab es die Situation tatsächlich?
Das hat es gegeben. Also am Anfang ist die Polizei sehr robust vorgegangen, vor allen Dingen auch gegen diese Wanderer, aber auch gegen Leute, die die Ausgangssperre nicht ernst genommen haben. Die haben halt gesagt, ihr müsst merken, wir meinen das ernst. Und das räumt auch hier im nächsten O-Ton ein Polizeichef ein.
Wir haben Verhörmethoden angewandt, die auch bei Kriminellen Wirkung zeigen. Denn die Leute sagen ja manchmal nicht die Wahrheit, wen sie getroffen haben und wo sie das Virus herhaben. Also aufgrund unserer Verhöre, auch von Familienangehörigen, konnten wir in den meisten Fällen den genauen Weg des Virus zurückverfolgen.
Wie ist die Situation jetzt in den Dörfern?
Die Sozialfürsorge hängt stark an den Bundesstaaten und nicht so sehr an der Zentralregierung. Deswegen müsste man jetzt ganz, ganz viele Bundesstaaten durchgehen. Wir gucken mal auf zwei, nämlich auf Meghalaya im Nordosten. Dort wohnt Pinhoy, eine junge Frau, die so eher im ländlichen Bereich unterwegs ist. Dort gibt es vergleichsweise wenig Corona-Fälle, aber es wird natürlich auch nicht so viel getestet, muss man sagen. Und Pinhoy berichtet, dass die Leute, die es dann eben doch erwischt hat und die in den Dörfern dann in Quarantäne gehen müssen, dass die gar nicht angefeindet werden, sondern ganz im Gegenteil.
Die Dorfgemeinschaft war sehr rührig. Sie haben die Corona-Patienten nicht diskriminiert, sondern sie haben freundlich mit ihnen gesprochen. Die Dorfbewohner standen von ferne und sagten, macht euch keine Sorgen wegen eures Essens. Und die Dorfältesten brachten dann das Essen und stellten es vor der Haustür ab, sodass es den Patienten an nichts fehlte.
Also das Dorf hat sich quasi auf eigene Initiative zusammengetan und die Kranken unterstützt.
Das Dorf und überhaupt die Behörden haben einfach begriffen, dass Angst vor Hunger stärker ist als die Sorge vor dem Virus. Und Pinhoy erzählt, dass die Versorgung in Meghalaya jedenfalls ganz gut geht.
So those people who is not able to go out to work.
Diejenigen, die nicht zur Arbeit gehen können, erhalten dennoch ihre Ration. Wir haben in Indien Händler, von denen man jeden Monat ganz billig Reis kaufen kann. Die Regierung und einige Privatpersonen helfen dann, dass auch diejenigen den Reis bekommen, die keinerlei Mittel dafür haben. Jeder bekommt 5 Kilo Reis.
Each family, each person get 5 kg per person.
Ja, das klingt auf jeden Fall ziemlich gemeinschaftlich und eigentlich auch ganz gut organisiert.
So sieht's aus und so ähnlich ist es auch in Kerala. Das ist einmal diagonal durch Indien in Richtung Südwesten. Kerala, ein wunderschöner Staat mit Cashew-Nüssen und Kokosnüssen und viel Sonne, also wunderbar für mich.
Lecker.
Von dort kommt Koshi Namkari. Er ist katholischer Priester und arbeitet seit sehr vielen Jahren in der Nähe von Mainz, also wohnt in Deutschland, hat aber gute Verbindungen nach wie vor nach Kerala. Und er sagt, in Kerala läuft's vorbildlich.
Die haben zunächst einmal zum Beispiel kostenfreie Covid-Tests für jeden, der sich wünscht. Kostenfreier Mundschutz und notwendige Medizin und eine gute Beratung. Und dann medizinische Behandlung auch in den Krankenhäusern werden in dieser Zeit total kostenfrei gestellt. Dann dazu bekommt jede Familie pro Monat 15 Kilo Reis kostenlos und dazu auch entsprechende andere Lebensmittel. Das heißt, auch die arme Familie, die eventuell davon nicht satt werden können, dann gibt es auch eine Möglichkeit, in ihren Städten und auch in größeren Orten eine gemeinsame Küche, die von Staat organisiert wurde. Und von dort werden Essen gebracht zu den armen Familien, zu den Alten, zu den Hilfsbedürftigen und zu den Kranken. Auch sogar, habe ich gehört, zu den Straßentieren.
Also das klingt für mich so, als wäre das in Kerala relativ vorbildlich, also als würde die Regierung eben viel machen für Menschen in Zeiten vom Lockdown. Aber jetzt zum Beispiel in Deutschland ist es ja so, dass die Maßnahmen ja nach und nach gelockert werden. Wie sieht es in Indien aus? Also wird es da auch ein bisschen lockerer?
Lockdown auf jeden Fall, wie gesagt, bis Mitte Mai. Aber es gibt Lockerungen regional unterschiedlich. In Delhi zum Beispiel kann man wieder mit 50 Leuten Hochzeit machen. Man kann sich mit 20 Leuten beerdigen lassen. Die Medikamentenproduktion ist wieder am Anlaufen. Und man teilt das ganze Land in drei Zonen ein. Rote, orange und grüne. Je nach Infektionsgrad. Und die Großstädte, die sind alle tiefrot.
Ja gut, ich glaube, für die Regierung ist die Frage gar nicht mal so einfach, Lockdown oder nicht. Weil letztendlich muss sie abwägen, Gesundheit oder Wirtschaft, also mal ganz vereinfacht gesprochen. Peter, was glaubst du, warum hat sich die indische Regierung für einen so strikten Kurs entschieden, also für so einen strikten Lockdown? Also ich meine, es zerstört doch wahrscheinlich die ohnehin schon eher schwache Wirtschaft, oder sehe ich das irgendwie falsch?
Das ist die eindeutige Wahl zwischen Pest und Cholera. Die hatten in Indien mit Blick auf China, auf Europa, auf die USA gar keine andere Wahl. Die mussten irgendeine Entscheidung treffen und sie haben sich für den Lockdown entschieden, obwohl man in Slums ja zum Beispiel gar keine Distanzregeln durchsetzen kann. Bei uns in Europa mit den vielen Single-Wohnungen ist das relativ einfach. Aber in Slums kann man einfach keine Distanzregeln durchsetzen. Es gab auch Berichte über Massendesinfektionen mit ganz ätzendem Zeug. Das hat die Menschen auch nicht gesünder gemacht. Klar, und die Wirtschaft, die ist natürlich auch am Boden.
Ja gut, also so ein Extrem-Lockdown drückt ja auch nicht nur auf die Wirtschaft, sondern auch sehr aufs Gemüt. Zum Beispiel jetzt meine Großeltern in Deutschland sitzen immer daheim und das ist ja wahrscheinlich auch nicht so richtig gut für die Gesundheit, aber vor allem eben auch nicht für die Stimmung. Peter, wie ist das in Indien?
Da ist es im Grunde natürlich genauso, aber Klischee hin oder her. Die Menschen in Indien, die haben oft Existenzprobleme und die sind Kummer gewöhnt.
Also es ist ein bisschen auch ein Privileg, sich über die hiesige Situation aufzuregen, meinst du?
Ja, aus der hiesigen Sicht natürlich nicht, aus deren Sicht schon.
Gut, also wir reisen jetzt mal von Indien, 6000 Kilometer Luftlinie in den Nordwesten, in das Nachbarland von meinem Geburtsland Ukraine, nach Weißrussland. Da ist nämlich absolutes Kontrastprogramm von dem, was gerade in Indien herrscht. Da wird nämlich so ziemlich gar nichts gemacht. Übrigens, ganz kleiner Einschub, ich habe 10 Minuten vor dieser Sendung erfahren, dass ich Belarus sagen soll. Das ist nämlich die Eigenbezeichnung des Landes. Also das heißt, wir bleiben journalistisch korrekt und sagen Belarus. Wenn uns mal aber Weißrussland rausrutscht, dann habt ein bisschen Nachsicht. Auf jeden Fall, in Belarus werden gar keine Maßnahmen getroffen. Also minimal.
Tatsächlich habe ich aus Belarus und überhaupt aus Osteuropa wenig Nachrichten gehört, wie die mit der Corona-Geschichte umgehen. Wie ist denn die Lage dort im Augenblick?
Ja, also die Maßnahmen sind ziemlich Larifari, sage ich mal. In dem Land finden weiterhin Fußballspiele statt. Die Bevölkerung darf weiterhin fast uneingeschränkt zur Arbeit gehen. Schulen, Kitas, die Universitäten sind offen. Restaurants, Cafés sind auch offen. Und ja, das ist eben nur das, was ich hier in Deutschland in den Medien lese. Mir war das aber total wichtig, auch mit einer Person vor Ort zu sprechen. Und über meine Eltern habe ich einen Kontakt zu Olga bekommen. Also sie hat auch einen Nachnamen, aber den Nachnamen sollte ich hier nicht nennen. Deswegen nenne ich sie einfach mal Olga. Sie ist gelernte Psychologin, arbeitet und wohnt in Minsk. Und sie hat mir bestätigt, dass in Belarus gerade wirklich sehr, sehr wenig passiert, was Schutzmaßnahmen angeht.
Unas pravitelstvo nie rabotayet.
Unsere Regierung arbeitet nicht. Wir haben nur einen Menschen, der alles entscheidet. Und er hat sich dazu entschieden, keine Maßnahmen gegen das Virus vorzunehmen. Und damit bin ich nicht einverstanden.
Ja, also scheinbar läuft dort eben vieles so, wie es der Präsident Alexander Lukaschenko so beschließt. Und er äußert sich ja in Bezug zu den Schutzmaßnahmen relativ interessant.
Was sagt er denn so?
Also es gibt wirklich unfassbar viele Memes zu seinen Aussagen. Der schießt wirklich alle möglichen Klischees ab, mit denen ich so zu kämpfen habe. Also zum Beispiel sagt er, gegen das Virus würde Wodka helfen. Gegen das Virus würden Saunabesuche helfen oder auch Traktorfahren. Also solche Sachen.
Das ist sehr hübsch. Also wenn Traktorfahren hilft, dann möchte ich das auch machen. Aber meint er das ernst?
Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist ein bisschen seine Wunschvorstellung vielleicht. Also ich glaube, der weiß schon, wie man provoziert. Und ich glaube, der nimmt es einfach selbst nicht so ernst. Aber zum Beispiel schien Olga im Gespräch überhaupt nicht begeistert zu sein von diesen Aussagen. Und von ihm selbst schien sie auch nicht so begeistert zu sein.
Если бы я сейчас начала что-то говорить о нем, это было бы нецензурно.
Wenn ich über ihn sprechen würde, dann müsste ich wirklich unanständige Worte benutzen. Und überhaupt verstehe ich nicht wirklich, warum dieser Mensch noch an der Macht ist. Ich seufze schon seit Jahren, seit Jahrzehnten, Nein, das, was er sagt, das ist unbegreiflich, das ist unvorstellbar, das überschreitet alle Grenzen. Das darf so nicht sein.
Ja, also ziemlich klare Worte. Aber das hat mich ein bisschen auch gewundert, muss ich sagen, Peter. Weil jetzt zum Beispiel in den ganzen YouTube-Videos, unter den weißrussischen YouTube-Videos, sind die Kommentare gegenüber dem Präsidenten schon eigentlich auch relativ positiv. Aber im Zuge meiner Recherchen habe ich auch mal mit einer Journalistin vor Ort gesprochen. Und sie meinte aber auch, dass eigentlich viele gerade sehr, sehr misstrauisch sind gegenüber der Staatsmacht. Weil sie verstehen eben nicht, warum die Regierung nichts macht gegen das Virus. Oder wenn sie was macht, dann unter falschem Vorwand. Also man sagt dann zum Beispiel, dass ein Unternehmen wegen gutem Wetter schließen muss. Also nicht wegen dem Virus, sondern wegen dem guten Wetter. Also das heißt, der echte Grund wird quasi vertuscht und der Schein der Normalität wird dadurch aufrechterhalten.
In Deutschland habe ich ja zunehmend den Eindruck, dass die Menschen froh wären, es gäbe gar keine Maßnahmen mehr gegen Corona. Wie gehen die Menschen in Belarus damit um?
Ja, also in Belarus spüre ich nichts von diesem Wunsch. Im Gegenteil, also die Olga wünscht sich eben härtere Maßnahmen, weil viele eben auch Angst vor einer Infektion haben, ganz klar. Also ich meine, die offiziellen Zahlen, gut, die sind in Belarus relativ gering. Also nach aktuellen Angaben der Johns Hopkins University, also vom 6. Mai, gibt es dort gerade knapp über 18.000 bestätigte Infektionen und 107 Todesfälle. Also vergleichsweise sind die Zahlen jetzt nicht so hoch wie in anderen Ländern. Aber anscheinend wird dort auch ziemlich wenig getestet und es gibt eben auch kaum eine zuverlässige Diagnostik. Also das heißt, die Menschen glauben nicht daran und die sind misstrauisch und begeben sich wirklich in Selbstquarantäne. Und auch Olga lässt ihre Kinder deswegen nicht zur Schule. Sie ist da sehr strikt.
Meine Kinder на самоизоляции, по моему заявлению, чтобы не говорил об этом Лукашенко.
Meine Kinder haben sich auf meine Anweisung in Selbstquarantäne begeben. Was auch immer Lukaschenko dazu sagen würde, meine Kinder werden nicht in die Schule gehen. Nicht bevor sich alles wieder beruhigt. Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich diese Möglichkeit habe, meine Kinder nicht in die Schule zu lassen. Mir tut es aber sehr weh, dass diese Möglichkeit viele nicht haben. Sie können ihre Kinder nicht in die Schule gehen lassen. Zum Beispiel alleinerziehende Mütter oder Familien, die im staatlichen Dienst arbeiten. Sie alle müssen zur Arbeit.
Дети в семье, где родители работают на госслужбе, откуда нельзя уйти.
Ja, genau. Also staatliche Arbeit bedeutet eben zum Beispiel Lehrer. Die Lehrer, die müssen halt eben zur Schule gehen. Und Olga hat gemeint, dass ganz viele Lehrer halt deswegen in halbleeren Klassenzimmern sitzen. Weil die meisten Eltern lassen ihre Kinder halt eben nicht zur Schule und die Lehrer aber müssen zur Schule. Das heißt, die sitzen dann einfach dort so ihre Zeit ab.
In Weißrussland, also in Belarus, ist es also gewissermaßen ein Privileg, wenn man sich selber isolieren darf.
Ja, genau. Also bei Olga ist es halt so, dass ihr Mann halbtags auf die Kinder aufpassen kann und sie haben außerdem auch die Möglichkeit, die Kinder von daheim aus zu unterrichten. Viele können das aber eben nicht und das ist natürlich ein Problem. Aber Peter, im Gegensatz zu der Folge von davor, wo ich ja an die Objektivität meiner journalistischen Arbeit gestoßen bin, will ich hier mal wirklich ganz neutral sein. Ich versuche das einfach mal wirklich ganz neutral zu bewerten. Also ich meine, auf der anderen Seite ist es ja so, dass Lukaschenko durch diese Nichtmaßnahmen auch die Wirtschaft nicht komplett runterfährt. Also das ist natürlich auch ein Aspekt. Ich habe auch in weißrussischen Nachrichten Menschen gesehen, die sich zu Wort gemeldet haben und gemeint haben, gut, dass ja gar kein Lockdown ist, weil das würde unsere Existenz komplett zerstören.
Lockdown ist in jedem Fall eine schwere Entscheidung, aber am Ende muss es eben transparent sein, was eine Regierung macht. Und das ist offenbar in Weißrussland, in Belarus nicht der Fall.
Nee. So, Peter, jetzt waren wir in Weißrussland und wollen mal jetzt 7000 Kilometer Luftlinie in den Süden nach Ghana reisen. Peter, du hast ja auch eine Weile in Ghana gelebt. Da hat die Regierung ja so ein Zwischending zwischen Extrem-Lockdown und Nicht-Lockdown gefunden. Wie ist dort die Situation? Du hast da ja auch Bekannte und Freunde.
Die hatten einen Teil-Lockdown in den großen Städten, in Accra im Süden in der Hauptstadt und in Zentral-Ghana in Kumasi. Der hat fast 3 Wochen lang gedauert und da war natürlich das übliche Bild, also die Tagelöhner, die nicht wussten, was sie beißen sollen. Da gab es die Mittelständler, denen die Fälle wegschwammen. Laura, sie ist Journalistin in Accra, hat die Situation so beobachtet.
During this period, government was to provide food for the masses.
Während dieses Zeitraums musste die Regierung die Menschen mit Essen unterstützen. Das lief nicht ganz rund. Der Hunger hat viele Menschen aus ihren Häusern getrieben. Die Preise sind gestiegen. Es gab keine Fahrzeuge, die die Nahrungsmittel von den Bauern in die größeren Städte gebracht hätten. Die Armen, die Tagelöhner haben darunter am meisten gelitten. Und die bilden die Mehrheit der Ghanaer. Auswirkungen hatte die Ausgangssperre auch auf die Schulen und auf das gesamte Wirtschafts- und Geschäftsleben.
Okay, also das heißt, die Wirtschaft hat in Ghana unter dem Lockdown gelitten und deswegen wurden die Maßnahmen gelockert.
Die wurden gelockert. Der Lockdown wurde jetzt erstmal aufgehoben, weil sie einfach merken, wir kommen mit dem, was wir da machen, nur teilweise zu streichen. Und jetzt hört man im Hintergrund schon das, was in Ghana eine ganz große Rolle spielt.
Das hört sich sehr belebt an.
Das ist ein Markt, ein großer Markt. Und da ist es eng, da wird durchgeschoben, Schulter an Schulter, da werden Sachen auf dem Kopf getragen und da kann man einfach kaum irgendwelche Distanzregeln durchsetzen. Und die Marktfrauen, die haben gesagt, ja, wenn die Regierung sagt, jetzt bunkert mal Essen, dann werden wir da Vorteile draus ziehen und werden einfach die Preise mal ein bisschen anziehen. Und das haben sie wirklich gewaltig gemacht. Also jeder ist sich selbst der Nächste. Das haben die ziemlich heftig gelebt. Und Samuel Ado, ein Lehrer, der in Accra lebt, hat das so gesehen.
The market women, they did not adhere to the directives.
Die Marktfrauen haben sich teilweise nicht an die Anordnungen gehalten. Daher mussten einige Märkte geschlossen werden. Es wurde dafür gesorgt, dass die Märkte nicht mehr so voll waren. Der Lockdown brachte dort, wo er durchgeführt wurde, auch ein gutes Maß an Sauberkeit. Märkte und Abflussrinnen wurden gereinigt. Und das Zentrum unserer Hauptstadt, Accra, sah richtig gut aus.
Okay, mal ein positiver Aspekt vom Lockdown.
Ja, wenn wir schon beim Positiven sind, viele meiner Freunde haben auch gesagt, es sei eigentlich richtig nett gewesen, dass die Familie mal länger zusammen war. Gut, 3 Wochen kann man aushalten. Und es gibt inzwischen auch ziemlich lustige Videos im Netz, in denen sich sowohl Männer als auch Frauen beschweren, dass jeweils der andere Partner zu viel Sex haben wollte in der Zeit.
Ja gut, also ich sag's mal insgesamt so, diese Corona-Maßnahmen können die Menschen auseinandertreiben oder auch zusammenwachsen lassen. Ich fand es tatsächlich echt, muss ich sagen, sehr bemerkenswert, wie die Menschen in dem indischen Dorf, von dem wir am Anfang gesprochen haben, trotz der strengen Regeln sich gegenseitig unterstützt haben. Gleichzeitig hat mich auch beeindruckt, wie manche Menschen in Weißrussland selbstständig ihre Situation in die Hand genommen haben, eben weil die Regierung nichts gemacht hat.
Ja, so Extremsituationen zeigen halt oft den Kern einer Gesellschaft. Jedenfalls wird man in Deutschland noch sehen, ob die Maßnahmen zu Corona die Gesellschaft eher entzweit oder nicht.
Ja, hoffen wir mal lieber das Zweite. Also Peter, es war ziemlich schön, mit dir diese kleine Reise jetzt unternommen zu haben. Und wir haben, glaube ich, die unterschiedlichen Situationen in den Ländern jetzt wirklich grob umreißen können. Mir persönlich hilft der Blick in andere Länder wirklich immer sehr, sehr gut dabei, die eigene Situation gewissermaßen in Perspektive zu rücken und auch zu lernen, wie ich bzw. unsere Gesellschaft mit Extremsituationen besser oder halt anders umgehen kann.
Gut, Zeit für uns wieder in Redaktionsquarantäne zu gehen. Das war also SWR Aktuell Mondial für heute. Ganz vielen Dank fürs Zuhören. Und wer es als Podcast haben mag, es ist überall dort vorhanden, wo es eben Podcasts gibt.
Und mein Name ist Svetlana Magasowa. Ich krieche jetzt langsam mal wieder unter meiner Decke hervor.
Ich bin Peter Beck und ich danke auch Tanja in der Technik. Und Pinhoi will auch noch was sagen.
Bye bye, take care.